Ausleitung, Reparatur und Heilung. Das ist natürlich das Ziel jeglicher Therapie und wir alle wünschen uns Tiere, die gesund sind. Aber was sind denn Rahmenbedingungen, die wichtig sind, dass das gelingen kann? Im Organismus erfolgt die Steuerung über zwei große Gegenspieler im Nervensystem. Einerseits der sogenannte Sympathikus und andererseits der Parasympathikus. Die Nerven, die über den Begriff Sympathikus zusammengefasst werden, haben zur Aufgabe, den Organismus reaktionsschnell handeln zu lassen, zum Beispiel die Atmung hochzufahren, die Sauerstoffversorgung zu verbessern, die Zirkulation des Herz, den Kreislauf anregen, um Muskeln mit einer schnellen Tatkraft zu versehen und dadurch auch in Stresssituationen handlungsfähig zu sein. Der Parasympathikus dagegen hat die Aufgabe, in diesen Phasen, in denen es nicht unbedingt nötig ist, die Durchblutung der Organe zu stimulieren, die eher für Resorption, Aufnahme aus dem Darm, Abgabe von Stoffen, Ausscheidung über Niere und Darm, aber auch für Reparatur und Heilung zuständig sind. Während der Sympathikus vertreten wird durch mehrere verschiedene Gehirnnerven, ist der Parasympathikus vor allem durch einen Gehirnnerv repräsentiert, und zwar der sogenannte Nervus vagus. Das heißt, man spricht dann auch in den Phasen, wo der sogenannte Parasympathikus vorrangig tätig ist, von der Vagotonie, weil eben der Nervus vagus am Arbeiten ist und vorherrscht. In dieser Vagotonie ist es so, dass der Körper eher müde, entspannt ist und eben nicht auf Flucht-Action-Reaktionsschnelligkeit getrimmt, sondern dadurch es möglich ist, auch die Organe zu durchbluten, die eben sonst etwas reduziert arbeiten, um diese Sympathikusphase im Gegenzug zu ermöglichen. Schauen wir uns das mal an, wie das im Ideal aussehen sollte. Das heißt, eine ausreichende Balance zwischen Aktivität und Ruhe wäre dann die Vorstellung, um Gesundheit zu ermöglichen. Schauen wir uns den Hund an, der eben die Möglichkeit hat, sich ausreichend zu bewegen, mit Spiel und Spaß, Sinneseindrücke sammelt, die Reize adäquat verarbeiten kann und dann demgegenüber auch wieder seine Ruhephasen hat, indem er entspannen kann, indem er verdauen kann, Stoffe ausscheiden kann, die Stoffe umbauen, die im Körper irgendwo eingelagert werden oder aber auch Reparatur und Heilung ermöglichen. Und im Idealfall ist das Ganze dann noch verteilt auf einen ausgewogenen Tag-Nacht-Rhythmus. Das heißt, wir haben tagsüber eher diese Aktivitätsphasen, aber auch nachts entsprechend Ruhe, um eben in der Entspannung Reparatur und Heilung zu ermöglichen. Die große Frage ist nun natürlich, wie sieht es in der Realität aus? Und die ist leider ein ganzes Stück weit weg da davon, was wir uns theoretisch wünschen würden. Zum einen sind unsere Tiere sehr eng mit der Stimmung, mit den Abläufen, mit den Energien in ihrem Umfeld verknüpft. Und deswegen ist es oft so, dass unser Tagesablauf auch darüber bestimmt, ob beim Hund diese Aktivitätsphase oder aber diese Vagotonie, diese Ruhephase vorherrscht oder wie die verteilt ist. Also um jetzt einfach mal ein Beispiel zu zeigen, wie denn so ein Ablauf in einer Familie sein könnte. Das heißt, wenn wir den Tagesverlauf uns anschauen, ist in der Früh erstmal eine Phase, wo alle aufstehen, wo man schaut mit einer gewissen, naja, sage ich mal, Zeitdruck und vielen Ideen im Kopf, was denn da so alles laufen muss, Unter anderem vielleicht noch schnell jemand, der mit dem Hund spazieren geht. Das wäre dann so diese erste Phase von Aktivität, aber auch gewisser Anspannung und Sinneseindrücken. Dann kommt vielleicht diese Phase, die ich jetzt so unterhalb dieser Linie gezeigt habe, wo der Hund nochmal sich zurückzieht. Vielleicht frisst er dann, vielleicht kann er einfach in seinem Korb nochmal eine Runde schlafen. Und es geht dann irgendwann wieder über, sagen wir mal, in die Mittagszeit, wo die Familie zurückkommt, die Kinder heimkommen, ein gewisser Lärmpegel herrscht, die Kinder mit dem Hund spielen, nachmittags vielleicht mit ihnen rausgehen, man geht in die Hundeschule oder man spielt mit anderen Hunden. Dann gegen Abend flaut es im besten Fall so nach und nach ab. Oder aber manchmal ist es auch so, dass eben abends alles noch mal ein bisschen hochkocht, weil man merkt, das ein oder andere ist noch nicht geschehen. Familienmitglieder, die tagsüber unterwegs waren, kommen heim und es ist sogar eher mehr Anspannung und mehr Stress in der Familie, was der Hund auch mitbekommt. Und es ist nicht unbedingt so, dass er dann total entspannt in seinem Korb liegen kann, sondern wenn wir mal davon ausgehen, dass der einfach in dem Familienleben integriert ist, kriegt er natürlich diese Verspannungs- oder Anspannungsverhältnisse mit. Und wir haben dann, wenn man so anschaut, diese grüne Fläche, was ist Sympathikotonie, doch sehr lange Phasen im Ablauf, wo der Hund auch dem ausgesetzt ist und die tatsächlichen Ruhephasen sind vielleicht gar nicht so viel, wie wir denken. Das war allerdings ein Beispiel, wie es vielleicht in einer Familie laufen kann. Und das, was mir sehr wichtig ist, ist nochmal aufzuzeigen, dass das absolut individuell ist. Individuell, wie unser Tagesablauf ist, weil klar, wenn ich jetzt da, sage ich mal, eine Einzelperson bin, die nur mit ihrem Hund zusammenlebt, in der Früh aus dem Haus gehe, und dann lange Stunden weg ist und dann heimkomme, aber dann, viel Aktivität mit dem Hund habe, sieht es natürlich ganz anders aus. Also sprich, mir ist es wichtig, das nochmal total individuell zu beleuchten, was ist für meinen Hund Anspannung und was fördert bei meinem Hund diese Vagotonie und ist es dann tatsächlich einigermaßen gleichmäßig verteilt. Um das zu beurteilen, muss man allein schon Alter und Rasse mit berücksichtigen. Klar, ein alter Hund hat nicht annähernd dieses Bewegungsbedürfnis, sondern im Gegenteil, der hätte vielleicht seinen Stress damit, wenn sein Besitzer, der in früheren Jahren regelmäßig mit ihm gejoggt ist, immer noch denkt, er soll so viel laufen und dieses geforderte Maß an Aktivität ihm eher sogar zu viel ist. Und genauso die Rasse spielt eine Rolle, wie der eine, der eher so ein bisschen sagt, eine Runde um Block und dann ist gut. Der nächste braucht aber viel Abwechslung und gewissen Anspruch auch an seine Gehirnzellen. All das müssen wir berücksichtigen, um zu sagen, was ist das richtige Maß? Ist das, was für den einen gut ist, tatsächlich auch für meinen Hund gut? Also zum Beispiel Ruhe und Bewegung unter diesen Aspekten sich anzuschauen, finde ich total wichtig. Also so typisch wäre zum Beispiel, schauen wir uns die Rasse des Border Collies an. Der braucht ja auf der einen Seite wirklich auch genug Anregung für seine grauen Zellen und Ansprache. Aber auf der anderen Seite kann er sich auch total wo reinsteigern. Und wenn denn da nicht klare Regeln sind und eben, sage ich mal, gewisse Vorgaben, dann kann er auch total überdrehen und auch das wieder auslösend sein für irgendwelche Krankheiten. Also damit ist klar, das richtige Maß an Ruhe, an Bewegung, welche Haltungsform ist gut. Der eine Hund ist glücklich, wenn er allein ist, der andere ist vielleicht glücklicher in einem Rudel und hält es allein gar nicht aus, sondern demoliert alles. Auch andere Mitglieder in der Familie, in Anführungszeichen, sowas wie andere Hunde, Katzen, andere Tiere. Wie ist da das Zusammenspiel? Ist es allein schon Stressfaktor, weil die Katze eigentlich der Chef ist und den Hund immer jagt? Auch das muss mit einfließen, um sich ein bisschen ein Bild davon zu machen, wie weit ist mein Hund in der Sympathikotonie oder aber wo kann er auch entspannen, wo hat er diese Vagotonie. Dass der Besitzer selber, die ganze Familie, die da so dranhängt, alle noch eine Rolle spielen, ist sicherlich klar. Vielleicht ist nicht ganz klar, dass Veränderung von Familienverhältnissen, zum Beispiel es kommt ein neues Kind in der Familie oder aber ein Familienmitglied, was bisher ein wesentlicher Ansprechpartner war für den Hund, zieht vielleicht aus. Ein Kind, was bisher regelmäßig mit dem Hund spazieren gegangen ist, ist nicht mehr da, hat nicht mehr so viel Zeit und das fällt für den Hund weg. Das sind also Veränderungen, die wir ein bisschen uns bewusst machen müssen, um dann zu verstehen, warum vielleicht irgendwas aus dem Gleichgewicht gerät und Symptome auftreten, wo früher gar kein Problem waren. Ganz typisch finde ich zum Beispiel noch dieses Thema Urlaub. Da geht es wirklich darum, sich nochmal Gedanken zu machen, wie wirkt Urlaub auf meinen Hund. Die meisten Menschen denken ja, okay, Urlaub, fantastisch, da habe ich Zeit für meinen Hund. Wir gehen vielleicht irgendwo in die Berge, wandern, besuchen verschiedene Städte und haben einfach da Abwechslung, haben den Hund dabei und toll. Aber wenn man sich das jetzt mal individuell aus Hundeaugen anschaut, kommt man vielleicht zum ganz anderen Schluss. Und zwar fängt es vielleicht schon mal an, dass der Hund schlecht Auto fahren kann oder aber bisher nicht die Situation im Camper kennt, wo alle so dicht gedrängt aufeinander sind. Auch das mag geübt werden bei einem Kandidaten, der das nicht kennt. Und ansonsten, wenn man mit viel Hast und Eile alles in das Auto, in das Wohnmobil stopft und dann davon brausen will und der Hund das aber bisher noch gar nie erlebt hat, gibt es leider die ein oder andere Überraschung und der Hund fängt dann vielleicht an zu spucken oder mit Durchfall zu reagieren, weil es für ihn eine totale Überforderung ist und er diese Situation bisher noch nicht kannte. Weiter geht's dann mit den wechselnden Orten, vielleicht jeden Tag woanders oder aber in einem Hotelzimmer oder aber in einer Großstadt oder konfrontiert auf dem Campingplatz mit vielen anderen Hunden. All das sind Situationen, die man sich klar machen muss und die durchaus geübt werden wollen oder aber in kleinen Schritten sich rantasten, damit das mit dem Hund gelingen kann und man nicht dann plötzlich sagen muss, oje, oje, der Urlaub war zumindest für den Hund oder aber für die ganze Familie doch eher ein Anspannungsfaktor, weil wir mit unserer Euphorie gedacht haben, alles gut, aber nicht die nötigen Schritte beachtet haben, dass sowas gelingen kann. Nochmals zurück zu unserer Ausgangsfragestellung, wie kann denn Gesundheit gelingen, wie kann Heilung gelingen, wie kann Ausleiten und Reparatur gelingen. Der erste Schritt ist auf jeden Fall mal diese Analyse und zu erkennen, was sind denn Strukturen, was unser Hund braucht, dass es ihm gut geht. Und was kommt eben aus dem Umfeld bei unserem Hund an? Habe ich das richtig beurteilt oder sind das Faktoren, die bisher in meinem Denken gar keine Rolle gespielt haben? Und wenn man dann das so analysiert, ist man ja manchmal vielleicht schon etwas schockiert, ob der Erkenntnisse, aber das ist eben auch die große Chance, nochmal was zu verändern oder, das denke ich auch insbesondere für unsere Tierbesitzer, wir alle lernen wirklich aus unseren Tieren so viel und jeder neue Hund ist wieder eine Chance, was anderes zu lernen und gewisse Sachen gespiegelt zu kriegen und zu sagen, aha, okay, der reagiert wohl dort drauf, geht gar nicht, muss ich verändern, ist mir jetzt klar. Und so nochmal den großen Bogen spannen und sagen, Gesundheit kann dann funktionieren, wenn wir das richtige Maß an Aktivität, Bewegung und Eindrücken, aber auch im Wechsel mit Ruhe, Durchblutung, Magen, Darm, Niere, Leber haben, weil nur so diese Stoffe, die wir dann essen und zu uns nehmen, beziehungsweise unser Tier isst und zu sich nimmt, auch entsprechend aufgenommen werden kann, im Körper umgebaut werden und das wieder abgegeben, was wir nicht brauchen. Und das ist dann die Basis, dass die andere Phase, nämlich diese Sympathikotonie, diese Reaktionsschnelligkeit, diese Freude und das Spiel gelingen kann und insgesamt das Tier gesund sein kann. Also für Ausleitung, Reparatur und Heilung ist ausreichend Entspannung nötig und deswegen erstmal analysieren, was liegt in welchem Maß bei meinem Hund vor. Ich hoffe, ich konnte in diesem Video ein bisschen die Brücke schlagen zwischen Medizinwissen und individueller Beobachtung, weil medizinische Grundlagen, die einheitlich allen übergestülpt werden, meiner Erfahrung nach nur sehr begrenzt zum Erfolg führen. Aber wenn man Grundlagen kennt und sich das dann individuell anschaut und schaut, was ist in diesem individuellen Fall ein gutes Vorgehen oder wo sind Schwachpunkte, was muss man ändern, ist das für mich eine wesentliche Möglichkeit, um Gesundheit zu ermöglichen und mehr Stabilität hinzubekommen. Resümee: Sicherlich ist es immer wieder ein ziemlicher Balanceakt für Mensch und für Tier, diesen Wechsel zwischen Sympathikotonie und Vagotonie gut hinzubekommen, gut zu begleiten. Aber wenn man sich das erstmal nochmal bewusst gemacht hat, versteht man vielleicht auch manchmal, warum der Körper jetzt sagt, oh, ich bin jetzt müde, ich bin jetzt schwach. Mir ist gerade alles zu viel und nicht denken, hey, wir müssten doch und wie cool ist es, nochmal 10 Kilometer joggen zu gehen. Nein, wir brauchen wirklich dieses ausgewogene Maß, um funktionieren zu können, um Gesundheit zu ermöglichen und vielleicht ist unser Hund uns die richtige Hilfe, das mit aufzuzeigen und immer wieder zu sehen, ah, okay, ich bin ein bisschen oder doch ganz gewaltig, auch persönlich über dieses richtige Maß hinausgeschossen und eine gewisse Korrektur tut Not von vielleicht das Handy daheim lassen, beim Hundespaziergang nicht parallel noch 3 andere Sachen planen oder eben mit anderen Leuten reden, sondern einfach nur mal sagen, ich bin voll und ganz bei meinem Hund, wir gehen ganz entspannt spazieren und momentan ist tatsächlich nur diese Ruhe und Auszeit angesagt und so ist es für mich dann ein guter Weg.